Die Gefahr besteht immer dann, wenn Menschen sich der, ich sag mal, Mechanismen und Algorithmen, mit denen sie bei Social Media konfrontiert sind, nicht bewusst sind. Wir sind im Informationskrieg, wir sind mittendrin. Zukünftige Kriege werden die entscheiden, die bessere Narrative haben. Man braucht gesellschaftlichen Rückhalt und den gewinnt man mit Narrativen. Und der Gegner weiß, dass man diesen Rückhalt braucht und er greift genau diesen Rückhalt an. Und jetzt sind da Akteure in diesem Feld unterwegs, Bots, Multi-Accounts und vielleicht jetzt demnächst KI-Influencer und die Gedankenwelt unserer Bevölkerung beeinflussen, die einem Angst und Bange werden lassen. Und da muss man sich drauf einstellen, da muss man drauf reagieren.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer im Sicherheitsrat. Ich begrüße unseren Kompagnon Peter Tauber, der ebenfalls im Raum ist. Und ja, wir begrüßen heute vor allen Dingen als Leading Voice Oberstleutnant Marcel Bonert und sprechen heute darüber, was passiert eigentlich, wenn Likes und wenn Memes und Desinformation eigentlich zu Waffen werden. Wir sprechen über Social Media Warfare und was das eigentlich ist.
Ja, danke, dass ich heute bei euch am Sitzungsrattisch Platz nehmen darf und ihr mit mir über mein großes Leidenschaftsthema sprecht, nämlich Social Media Warfare. Du hast ja gerade schon schön eingeleitet.
Du hast ja, also Marcel, wer dich ein bisschen kennt und dir folgt in diversen sozialen Netzwerken, der weiß das in der Tat, dass wenn wir über das Thema Social Media Warfare und den Krieg der Narrative reden, dass wir eigentlich nur mit dir reden können. Uns bleibt gar nichts anderes übrig, selbst wenn wir es gar nicht wollten. Aber wir wollen es, wir freuen uns da auf den Austausch mit dir.
Vielleicht fangen wir mal mit einer... Danke fürs Hochlegen der Messlatte. Danke fürs Hochlegen der Messlatte. Jetzt habe ich natürlich ordentlich Druck.
Nur unter Druck entstehen Diamanten, Marcel.
Ja.
Aber vielleicht fangen wir in der Tat mit einer Begriffsklärung einmal an. Und warum ist Social Media überhaupt ein sicherheitspolitisches Thema?
Ja, also ehrlicherweise ist es so, dass das Forschungsfeld in diesem ganzen Bereich noch nicht so richtig konsolidiert ist. Da sind ganz viele wilde Begriffe im Raum. Social Media Warfare ist das eine, das nutze ich relativ häufig, aber auch Cognitive Warfare, Information Warfare insgesamt, Hybrid Warfare, Gray Zone Warfare und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass das Social Media Warfare schon die richtige Bezeichnung ist, weil Social Media inzwischen so bedeutsam geworden ist, dass sie eine eigene Sphäre hybrider Kriegführung und Informationskriegführung ist. Ja, zum einen sehen wir, dass Krieg sich in Social Media widerspiegelt. Also wer seinen Kanal, was auch immer jetzt, Instagram oder X oder LinkedIn hochfährt, sieht unmittelbar immer Bilder aus der Ukraine oder von mir aus auch aus dem Gazastreifen. Und andererseits ist es so, dass heute das Kriegsgeschehen durch Social Media wahnsinnig beeinflusst wird, teilweise subversiv. Das kriegt auch nicht jeder mit. Man muss aber eben verstehen, dass die Geschwindigkeit, Quantität, Masse, Kostenneutralität und die Reichweiten von Social Media dazu führen, dass sie tatsächlich unmittelbar Einfluss aufs Kriegsgeschehen nehmen können.
Bevor wir da jetzt tiefer reingehen, Marcel, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und sagen den neuen Hörerinnen und Hörern des Sicherheitsrats einfach mal, warum du eigentlich die Stimme bist, mit der man über dieses Thema sprechen soll. Kannst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und warum du diese Expertise hast in dem Thema?
Ja, das mache ich sehr gern. Es ist so, dass ich als Offizier Panzergrenadiertruppe ganz normal in meiner Laufbahn gelaufen bin und irgendwann nach dem sogenannten Generalstabslehrgang 2017 in den Social-Media-Bereich der Bundeswehr versetzt wurde. Zunächst nach Köln, Bundesamt für Personalmanagement, und dann relativ zügig danach ins Bundesministerium der Verteidigung in den Marketingbereich, wo ich für Social Media verantwortlich war. Und wir haben dort Social Media betrachtet aus einer Marketingperspektive. Also die ganzen positiven Dinge, die man nutzen kann, Corporate Multiplier, also Soldatinnen, Soldaten, die sich bei Social Media präsentieren, die haben wir angefangen zu ertüchtigen, haben Social Media Guidelines geschrieben und so weiter. Also mit einer sehr positiven Sicht auf das, was sich dort 2017, 18, 19 in den sozialen Medien entwickelt hat, haben wir das auch bundeswehrseitig angegangen.
Ne? Also chancengetrieben, ja.
Würde ich aber gerne direkt reingehen. Das ist ja dann auch das große Thema Nachwuchsgewinnung. Aber kann man das so klar trennen? Ist das überhaupt möglich? Also muss man das nicht gesamtheitlich, ist ja auch ein überstrapaziertes Wort, aber muss man das nicht gesamtheitlich sehen, weil auch diese Form der Präsentation, die originär auf die Nachwuchsgewinnung abzielte, hat was mit Stratcom zu tun, hat was mit dem Narrativ zu tun, das in der Streitkraft von sich zeichnet, wie sie gesehen werden will, zumindest in der eigenen Gesellschaft.
Ja, natürlich. Also wir haben da ein Puzzleteil bearbeitet. Ich glaube, auch heute noch ist es ein Puzzleteil, was noch nicht so hundertprozentig eingefügt ist in einen großen Ansatz der Gesamtkommunikation. Das läuft so ein bisschen neben dem, was offiziell getan wird, nebenher. Also ich glaube schon, dass man da mit einem vielleicht sogar regierungsseitigen großen Narrativansatz oder vielleicht bundeswehrseitig noch mehr erzielen könnte. Also eine wirkliche, ich sag mal, Stratcom, eine strategische Kommunikation mit Kurzfrist- und Langfristzielen, in die das eingebettet wird, was wir mit jungen Soldatinnen und Soldaten, die als Influencer unterwegs sind, machen.
Jetzt erleben wir ja Social Media Warfare im Grunde, du hast es gerade einmal gesagt, tagtäglich wirklich vor unseren Augen. Wir erleben, dass beispielsweise die ukrainische Armee sehr, wie soll man sagen, effektive Social Media Warfare betreibt. Ein Bild der ukrainischen Armee zeichnet mit dem Narrativ der Verteidiger, der tapferen Verteidiger des ukrainischen Vaterlandes und im Grunde die Verteidiger Europas. Gleichzeitig sehen wir aber auch, was Desinformation auf der anderen Seite kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal in in Richtung Gazastreifen Hamas schauen, wenn wir schauen, wie da teilweise kommuniziert wurde, ich erinnere an dieses All Eyes on Gaza, da sind wir ja wirklich auch schon im Bereich der Desinformation. Und man könnte ja fast schon sagen, Marcel, Gehirnwäsche. Wie beurteilst du da die Gefahr tatsächlich?
Die Gefahr besteht immer dann, wenn Menschen sich Mechanismen und Algorithmen, mit denen sie bei Social Media konfrontiert sind, nicht bewusst sind. Ja, also wenn sie nicht wissen, dass wir in einem Zeitalter leben, wo ich nicht dieselbe Information präsentiert bekomme, die jeder andere auch präsentiert bekommt, sondern in einer Zeit, wo ich personalisierten Content angepasst an meine Suchen, an mein mögliches Alter, mein Geschlecht und so weiter, personalisiert auf mich zugeschnitten zu sehen kriege. So. Und dann kann es eben ganz schnell passieren, dass ich in so eine selbstreferenzielle Bubble hineinkomme, eine Filterblase, eine Echokammer, wo nur noch ganz eng mit einer sehr eingeschränkten Sicht und Meinungsbreite gesprochen und diskutiert wird. Und wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, kann es durchaus sein, dass ich das dann für die Realität halte und dann auch in Argumentation und Diskussion außerhalb von Social Media, also in der realen Welt, damit unterwegs bin. Ne? Und du hast es gesagt, die Ukraine macht das sehr gut, aber auch Russland macht das sehr gut. Die Israelis machen es gut, aber auch die Hamas macht es sehr gut. Die sind in diesem Feld alle wahnsinnig aktiv und beeinflussen ganz deutlich die Sicht auch international auf diese Konflikte.
Das ist spannend, weil wenn wir jetzt mal schauen, es gibt ja durchaus auch digitale Taktiken. Es gibt ja wirklich digitale Kriegsführung, kann man ja fast sagen, mit welchen Mitteln eigentlich im Internet versucht wird, Meinungen zu steuern. Also fängt Desinformation schon bei Memes an? Oder sind es wirklich nur, in Anführungsstrichen nur, die Sachen, wo man wirklich tief eingreift, Deepfakes, Trollarmeen, die bei X irgendwelche Stimmungen und Sentiment verbreiten?
Es gibt tatsächlich so etwas, das wir als Mimetic Warfare bezeichnen würden. Also tatsächlich Warfare mit, also Kriegführung mit Memes, mit eingängigen Bildern und Videos. Gibt es eine interessante Studie aus dem NATO, Stratcom Center of Excellence in Riga, in Lettland. Die haben 2016 was dazu veröffentlicht und sagen im Grunde, dass Mimetic Warfare die digitale Version des Guerillakrieges ist. Ja, also man nutzt typische Dinge, typische Bilder, Videos, was auch immer, die bei Social Media Aufmerksamkeit erhalten, wo Menschen so beiläufig mit konfrontiert werden, setzt aber Botschaften, die dann auch verfangen, weil Bilder nun mal mehr im Kopf bleiben als Textnachrichten, und beeinflusst auch damit also große Sichtweisen, große Narrative, die man dann über Monate, Jahre aufbauen kann. Tatsächlich auch gefährlich, ja.
Tja, mir fallen da auch sofort Beispiele ein und das sind dann nur die ganz oberflächlichen, gängigen, am Anfang zum Beispiel des Ukraine-Kriegs, diese Szene mit dem Boot, was die Ukrainer versenkt haben, diesem russischen und dieser Insel, das hat jeder wahrscheinlich noch im Kopf. Aber können wir nochmal unterscheiden zwischen dem Einsatz von Social Media direkt vorne, also auch Beeinflussung der kämpfenden Truppe oder der Armee, das kann ja auch im rückwärtigen Raum sein, und der Destabilisierung der Gesellschaft, die diesen Krieg tragen muss. Also ja. Ich finde diese These von Herfried Münkler sehr nachvollziehbar, dass wir in Zeiten der Digitalisierung wieder eine Entgrenzung des Krieges erleben und diese Bemühungen, die mit dem Westfälischen Frieden beginnen, den Krieg Regeln zu setzen und ihn einzuhegen, dass das zunehmend wieder aufbricht und wir eine Totalisierung erleben, auch dahingehend, dass diese Grenze zwischen da vorne ist Front und eine Armee und da hinten ist ein Land, das versucht, so etwas wie einen organisierten Frieden, also Abwesenheit von militärischer Gewalt zu organisieren, dass das nicht mehr trägt. Gerade auch eben, weil es an beiden Stellen diesen Einsatz von Social Media als Element der Kriegsführung gibt, aber doch sicher sehr unterschiedlich genutzt. Diese Differenzierung, Marcel, vielleicht kannst du dazu was sagen, weil ich glaube, dass wir den anderen Teil schon längst erleben. Es gibt schon längst Destabilisierungsversuche von fremden Mächten über Social Media in die deutsche Gesellschaft hinein.
Ja, sehr deutlich. Und die funktionieren ja auch wunderbar, wenn man mal in die Debattenkultur schaut, die wir hier haben und auf das, was auf unseren Straßen bei Demonstrationen und so weiter passiert, sieht man, dass wir schon mittendrin sind und auch kein Geheimnis, zumindest bei uns im Militär, dass Sabotage, Spionage, Cyberangriffe, Desinformation auf Deutschland schon massiv angewandt werden. Und ich sage immer, um the preparation of the battlefield zu machen, also irgendwas vorzubereiten, was vielleicht in einigen Jahren noch auf uns als Land zukommt. So. Und das ist natürlich eine Frage, da kann man sehr, sehr viel und sehr gewaltig drüber sprechen. Ich versuche mal einzelne Aspekte rauszugreifen. Also das, was vorne an der Front passiert, die unmittelbare Beeinflussung von Kriegsverläufen, haben wir das erste Mal 2014 in Mosul gesehen, als der Islamische Staat diese Millionenstadt in wenigen Tagen erobern konnte. Die haben mit 1500 Kämpfern angegriffen und sich gegenüber von 60.000 Soldatinnen, Soldaten, Polizistinnen, Polizisten gesehen und trotzdem in 4 Tagen diese gesamte Stadt eingenommen. Und das haben sie. Peter Singer, der amerikanische Zukunftsforscher, was Kriegführung angeht, hat mal gesagt, mit einer neuen Form des Blitzkrieges geschafft, nämlich mit Social Media Warfare. Sie haben einfach sich selbst als brutale, sehr professionelle, disziplinierte Armee dargestellt, aus den Schützengräben in quasi Echtzeit berichtet, in einer hohen Qualität, mit Combat Camera Teams, die eingesetzt waren, Heldengeschichten geschaffen und so weiter und haben auf der Gegenseite Angst und Schrecken verbreitet, sodass dort erst Kampfmoral und danach auch wirklich Verteidigungslinien gebrochen sind. Und das machen natürlich sowohl Russland als auch die Ukraine, als möglicherweise, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, auch Israel und die Hamas auch. So, also es geht um unmittelbare Beeinflussung des Kampfgeschehens. So, und auf einer höheren strategischen Ebene, da versuchen Länder, ich sag mal international, Gesellschaften zu beeinflussen und ihre Einstellung zum Krieg. Ja, also Russland versucht ganz klar, die NATO auf einer Zusammenhaltsebene anzugreifen. Ja, also das Center of Gravity, die Kraftquelle der NATO ist die Cohesion of the Alliance, der Zusammenhalt der Allianz. Und der wird angegriffen, indem nationalstaatliche Interessen gefördert werden, indem der Meinungsverschiedenheiten gefördert werden, indem Spaltungen verstärkt wird und so weiter und so weiter. Während die Ukraine versucht, in ihrer Kommunikation sich selbst als Land darzustellen, das international unterstützt werden muss. Ja, das kann man wirklich sehen, wenn man sich Postings anschaut, dass es immer wieder darauf abzielt, eine Unterstützung international zu schaffen und ein Vertrauen, sage ich mal, in das, was die Ukraine da für uns tut.
Aber was bedeutet das denn jetzt effektiv? Also ich bin sehr dankbar, dass Peter das gerade nochmal aufgegriffen hat, weil das ja auch bedeutet, dass unser eigenes Militär und auch unsere Soldatinnen und Soldaten noch auf einer ganz anderen Ebene angegriffen werden, als nur auf dem Gefechtsfeld, nämlich am Ende des Tages in ihrem Kopf. Wie gehen wir jetzt damit um?
Ich würde das sogar noch zuspitzen wollen. Ist dann die Debatte, die es im BMVG derzeit gibt, das Fotografierverbot in militärischen Liegenschaften wieder zu verschärfen, die richtige strategische und taktische Antwort? Es ist eine rhetorische Frage, gebe ich zu.
Ja.
Zeigt auch ein bisschen die Hilflosigkeit des Verteidigungsministeriums.
Ja, also die Social Media Guidelines, die wir damals 2019, als ich da im Marketing war, veröffentlicht haben, die sind bis heute gültig. Die öffnen diese Bundeswehr sehr, machen den Weg frei für Soldatinnen und Soldaten, dass sie auch aus ihrem Alltag berichten, auch von ihrem Dienst positiv berichten und so weiter. So, da gibt's jetzt eine Rückwärtsbewegung, die nun mal seit Februar 2022, seit Russland die Ukraine angegriffen hat, auch so ein bisschen notwendig ist. Nur das Pendel darf jetzt eben nicht in diese gesamte gegenteilige Richtung fallen und das alles wieder verbieten. So, ich bin mit dem Ministerium auch im Austausch. Es werden neue Guidelines geschrieben und es wird dort ein Mittelweg versucht. Meine wichtige Botschaft ist immer wieder denen zu sagen, Achtung, ihr braucht diese Influencer noch. Ja, wenn man in die Ukraine schaut, habt ihr dort Soldatinnen und Soldaten, die mit Bodycam im Kampfgraben einfach gesehen werden und dort wirklich faszinierend, ja, also jetzt gar nicht konnotiert, positiv oder negativ, sondern einfach faszinierendes Material produzieren, das man auf einer strategischen Ebene nutzen kann. Ja, weil diese Bilder aus den Kampfgräben, aus den Schützengräben, vom Drohnenkrieg, weil das Menschen einfach fesselt und die bleiben da dran. So. Und es muss, glaube ich, schon wichtig sein, dass wir, die möglicherweise über die nächsten Jahre auch mehr in solche Art von Konflikten involviert werden, unsere reichweitenstarken Soldatinnen und Soldaten-Accounts mitnutzen in unserer Social
Media. Marcel, man merkt dir schon an, dass du da Mut zur Kommunikation hast. Man könnte auch sagen, bei dir geht Wirkung vor Deckung. Mhm. Das ist ja kein schlechter militärischer Grundsatz. Ich würde an der Stelle gerne reingehen und sagen oder fragen dich, ich habe da auch eine Meinung, aber mich interessiert natürlich deine und die uns zuhören auch. Wie sieht das denn jetzt aus? Also wenn das der Befund ist, dass wir das brauchen, dass wir damit schon erste Schritte gemacht haben und jetzt natürlich genau diese Frage im Raum steht, wie entwickelt man das weiter? Was für Gegenstrategien und welche Maßnahmen zur Resilienzbildung siehst du denn? Und auch da wieder zweigeteilt, einmal für die Streitkräfte selbst, gerne auch für unsere zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bundeswehr, aber auch für uns als Gesellschaft.
Da würde ich gerne nochmal ergänzen. Also aus meiner Perspektive, also wenn ich jetzt mal überlege, dass ich als Truppenoffizier, ne, ist das meines Erachtens auch eine typische Geschichte, die du im Rahmen von wirklich Weiterbildung von den Mannschaftern, vom Gefreiten bis hin, ich sag jetzt mal, zum Leutnant, Oberleutnant, Hauptmann eigentlich gestalten musst. Die Gefahren und auch die Resilienzbildung dabei.
Du meinst nicht jedes Tinder-Match meint es gut mit dir.
Wir können da direkt draufspringen, weil ich das tatsächlich für ein ziemlich gutes Beispiel halte, Peter. Ich nenne das digitale Honigfalle. Ja, früher bedurfte es einer Hotelbar und einem leicht angetrunkenen Offizier, der dann mit einer netten Dame in einem Hotelzimmer landete und dann erpressbar wurde oder vielleicht Dinge preisgegeben hat, die er nicht hätte preisgeben sollen. Heute ist es so, dass ich vielleicht mit meinem Social-Media-Account unterwegs bin in irgendeiner Sphäre, dann angeschrieben werde, über Wochen oder Monate Vertrauen aufgebaut wird mit mir und dann erst Fragen gestellt werden, von denen ich gar nicht mehr merke oder glaube, dass dort vielleicht auf der Gegenseite gar keine attraktive Frau, gar kein attraktiver Mann sitzt, sondern jemand, der in einem Schichtsystem, in einer Trollfabrik arbeitet, wo ein Charakterprofil über mich angelegt wird, und wo jede Information sehr genau einsortiert und eingeordnet wird. Ja, und wenn dann, es gab auch Untersuchungen auch von diesem NATO Threatcom Center schon, wenn dann die Frage gestellt wird, wo bist du eigentlich morgen, und die dann die beantwortet wird, dann ist vielleicht eine Operation preisgegeben. Wenn die Frage gestellt wird, kannst du mal ein paar Fotos machen, was sind da eigentlich für Panzer und zeig mal deine Kameraden und so weiter, gebe ich plötzlich Dinge preis, die der Gegenseite zur Informationsgewinnung durchaus behilflich sein können. Ja, und da die Sensibilisierung, du sagtest es gerade, Timon, diese permanente Sensibilisierung dafür, dass wir in einer neuen Medienwelt leben. Ja, postmediales Zeitalter, sagen einige. Wo wir in einem Information Overflow einfach mit Fakes konfrontiert sind, mit einer wahnsinnigen Schnelllebigkeit, die schnell dazu führen kann, dass ich irgendwo gedanklich reingerate, von dem ich gar nicht mehr merke, dass ich jetzt hier in so einem ideologischen Cluster hänge. Und dann eine gewisse Weltsicht entwickle oder eine gewisse Meinung, die einfach gar nicht mehr der ganzen Breite oder die basiert auf einer eingeschränkten Informationsquellenlage. So. Und sowohl in der Bundeswehr als auch außerhalb der Bundeswehr dafür immer wieder zu sensibilisieren, zu sagen, Achtung, das gefährdet unseren sozialen Zusammenhalt. Das kann sogar, wenn man strategisch denkt, eine ganze Demokratie gefährden, das muss man wirklich sagen. Das ist, glaube ich, enorm wichtig. Ja, und das fängt in Schulen an, sowohl außerhalb der Bundeswehr als auch an Schulen, die wir innerhalb der Bundeswehr haben. Nur wir müssen da eben auch erstmal unsere Unterführer und Führer ausbilden, weil die teilweise auch ein Lebensalter haben oder eine Sozialisation haben, wo sie in diesen Dingen eben nicht ganz tief drinstecken. Und es entstehen ganze, ne, du hast von Deepfakes gesprochen, es geht nicht nur um Fake News, es geht um ganze Fake Realities, nennt man das. Es werden ganze Realitäten konstruiert, in denen Menschen sich bewegen, und gar nicht mehr die Reflexionsfähigkeit haben, zu merken, dass sie dort irgendwie weit außerhalb des Mainstreams inzwischen angekommen sind.
Ich möchte das eigentlich ganz gerne einmal konkret machen, an einem Punkt, den ich quasi selbst erlebt habe. Ich habe ja viele Jahre bei einer Einheit auch regelmäßig auch politische Bildung durchgeführt. Und in dieser Einheit, das war eine Stabs- und Versorgungseinheit, da gab es einen Transportzug, da waren 20, 25 Kameraden, die den ganzen Tag ihre Dinge getan haben. und im Grunde in ein und demselben Algorithmus gelebt haben. Die haben die gleichen Interessen gehabt, die haben den gleichen Seiten gefolgt, die waren quasi in einer identischen Blase. Und wenn du denen von außen versucht hast, die Welt zu erklären, beziehungsweise anhand von Beispielen, ich sag jetzt mal, gesellschaftspolitische Fragestellungen zu diskutieren, hast du sehr schnell gemerkt, dass die alle in einer eigenen Welt waren. Ja. Und wenn man das jetzt mal durchdekliniert, endet das ja tatsächlich sogar bei der konkreten Nichterfüllung eines Auftrags. Im schlimmsten Fall, weil sie sagen, also hier online steht was ganz anderes. Das ist überhaupt nicht so. Warum sollen wir denn jetzt hier betanken? Sehen wir überhaupt nicht ein.
Und du sagst da was tatsächlich vielleicht auch der eine oder andere, ich weiß nicht, wie das bei euren Reserveübungen ist, aber was der eine oder die andere in der Bundeswehr auch schon erlebt. Ich halte ja auch Vorträge und so weiter, auch zur Lage in der Ukraine, zur Brisanz dessen, was auf uns zukommt. Und ich werde dann vielleicht nicht in den großen Plänen, aber am Rande, in den Nebengesprächen immer wieder dann auch mit Narrativen konfrontiert, wo ich denke, so meine Güte.
Ganz genau.
Wie die NATO hat Putin provoziert, wie Diplomatie statt Aufrüstung, wie das ist nicht unser Krieg. Die Sache ist, dass diese Narrative, die da von der russischen Seite hier eingespielt werden auf allen Ebenen in diese Gesellschaft, dass die langfristig verfangen. Ja, wenn ich bei Social Media mal zu solchen, ich sag mal, Postings immer wieder dieselben Kommentare lese von ganz vielen unterschiedlichen Menschen, die sich noch gegenseitig darin bekräftigen und so weiter, das massenhaft über eine lange Zeit, dann denke ich mir vielleicht irgendwann, könnte was dran sein. Ja, und das ist eben bei dieser hybriden Kriegführung die Gefahr, dieses Zweifelsehen, subversiv, Vertrauen untergraben und so weiter. Das ist genau das, was Russland will. Oder jetzt sage ich mal, Russland will, was die gegnerische Seite will. Denn diese Dinge sind eben auch schwierig zu attribuieren. Wir wissen am Ende nicht, wer genau ist das. Wir können es immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen. Deswegen ist das auch alles schön unterhalb Artikel 5 dieser Beistandsklausel immer bewusst. Hybrid, ja, juristisch noch im Frieden, weil wir immer nicht so genau sagen können, wer ist es denn jetzt? Wer sind denn diese riesigen Accounts, die hier einspielen?
Aber wenn wir dann wieder, und das ist sicher schon eine Parallele zwischen autoritären Systemen und westlichen Demokratien, eine Parallele zum Kalten Krieg, wo sich Systeme gegenüberstanden und auch Haltung und Werte und Normen, wenn wir an diesen Wettbewerb der Systeme glauben, wenn es den gibt, dann sind wir zwangsläufig doch gezwungen, die Alternative auch zu beschreiben. Also müssen wir dann von dieser vornehmen Zurückhaltung der Informationsarbeit Abstand nehmen und sagen, nein, es gibt ein klares Narrativ dieser Bundesrepublik, was sie ist, was sie sein soll. Und das gilt. Das kann man ja aus der FDGO alles ableiten. Also die FDGO-Ultras auf der einen Seite, das kann ja schillernd sein, um auch in einer freien und pluralistischen Gesellschaft unterschiedlichen Gruppen diese Identität zu geben. Aber ist es nicht zwangsläufig so, dass wir dann in diesem, ja, mach dir halt dein eigenes Bild und schau dir das alles an, dass wir dann Gefahr geneigt sind zu verlieren, weil die andere Seite ihr Narrativ mit großer Brachialität und auch, wenn man so will, alternativlos in den Raum stellt und wir in vornehmer Zurückhaltung sagen, naja, in der freien Gesellschaft, also das müssen die Bürgerinnen und Bürger schon alles irgendwie selber wissen. Also braucht es dann nicht, du hast das ganz am Anfang unserer Sitzung gesagt, Marcel, eine klare strategische Kommunikation, ein deutliches Narrativ, das auch wir als Bundesrepublik von uns selbst erzählen müssen und das dann abgeleitet in den Streitkräften natürlich eine bestimmte Ausformung findet. Aber wir können dann ja nicht sagen, dass Aufgabe der Streitkräfte, das gesamte bundesrepublikanische Narrativ zu tragen, sondern es gibt nur eine Adaption in der Bundeswehr für die Bundeswehr und wie sie dann wiederum in diesem Gesamtnarrativ in der Gesellschaft wirkt und gesehen werden will.
Genau. Und zusätzlich dazu, Peter, nicht nur die Entwicklung eines Narrativs, sondern dann auch in den Streitkräften strukturelle Umsetzung dieses Narrativs ist nochmal wichtig. Also nicht nur zu sagen, ja, wir haben das jetzt, sondern wirklich auch, also wie kriege ich denn eigentlich genau diesen Punkt bis hin zu meinem Hauptgefreiten, der am Ende des Tages den Tonner fährt?
Ich glaube, das ist relativ einfach. Das ist der Abschied von der Beliebigkeit und es gibt eine klare 3-Alpha. Die gilt. Und wer die nicht teilt, ist nicht mehr im Team. Punkt.
diese ganze Naivität, mit der wir dann nach wie vor unterwegs sind, wenn wir auf Russland blicken. Ich hatte ja schon so ein paar Narrative genannt, aber dieses Russland ist schwach, sonst hätten sie die Ukraine doch schon längst besiegt und so weiter. Das trägt sich ja überall rein. Aber wenn man auf das schaut, was Russland tut, ja, wie sie hochrüsten, wie sie Militärbezirke gründen, wie sie verbal attackieren, dann gibt es wenig Zweifel daran, dass Russland und jetzt, Achtung, fast wortgemäß Putin, sich in einem unversöhnlichen Kampf um eine neue Weltordnung mit dem dekadenten Westen befindet. Ja, das hat Putin Ende letztes Jahres so gesagt, ne, dass Peter zu diesem Eingangsstatement, dass es möglicherweise so sein könnte. Offensichtlich wird zumindest von russischer Seite hier eine Systemkonkurrenz gesehen, in der man sich jetzt wieder erheben möchte. So. Und dieses, jetzt bin ich natürlich Kampftruppenoffizier und habe so eine gewisse Grundaggressivität vielleicht, wenn man es jetzt mal negativ konnotieren will, in mir drin. Ich bin sehr dafür, dass wir deutlich klarer und deutlich weniger zurückhaltend in diese Dinge eingreifen, auch unseren juristischen Rahmen anpassen an diese Situation, mit der wir nun mal durch die Gegenseite konfrontiert sind. Wir können mit unserer, ich sag mal, zentristischen Einstellung, mit unserem, wie du es genannt hast, vornehm zurückhalten, nicht ausreichend auf diese Dinge reagieren. Sie fressen sich und fräsen sich in unsere Gesellschaft hinein, in unsere Köpfe. Und wir stehen tatenlos daneben und hoffen, dass eine Demokratie das aus sich selbst heraus schon über die nächsten Jahre irgendwie hinbekommen wird. Mhm. So. Und ich glaube, wir brauchen hier eine sehr, 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 sehr viel stärkere Klarheit. Und auf die Frage, wie man da jüngere Soldatinnen und Soldaten erreichen kann, mit Social Media ja ganz einfach, indem man das eben nicht staatstragend, bürokratisch irgendwie versucht, in riesigen Aufsatzdokumenten nach unten durchzuschieben, sondern indem man das auf eine moderne Art und Weise macht, nämlich in einer Sprache, die diese Generation jung eben spricht. Und diese Generation spricht nun mal in Social Media. Ne?
Ich bin jetzt tatsächlich, also das sind alles Sachen, die können wir machen. Ich glaube, dass wir bei der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe tatsächlich dann immer noch blank sind, ehrlicherweise.
Das würde ich so nicht sagen, Timon. Ich glaube, wir haben alle Instrumente in der Hand. Alle. Die sind alle da. Ich glaube, was wir brauchen, ist ein gesamtstaatliches Bewusstsein. Wir müssen weg davon kommen, dass jeder seins macht. Und das manifestiert sich an so kruden Debatten, sollen Jugendoffiziere in Schulen. Ja. Also wenn das Bildungssystem nicht versteht, dass es auch ein Teil der Aufgabe ist, diese gesamtstaatliche Resilienz zu stärken. Und Zusammenhalt generiert man eben auch über attraktive Narrative, die man teilt, die man erklärt. Wenn ein Bundesrechnungshof versteht, dass er die Verwendung öffentlicher Gelder finanzielle Mittel im Verteidigungsbereich anders bewerten muss, als, keine Ahnung, bei Verkehrsinfrastruktur, weil da eine andere Logik greift, was die Bereitstellung von Ressourcen betrifft, dann wird es nicht funktionieren. Aber theoretisch haben wir alle diese staatlichen Instrumente. Wir haben nur noch nicht dieses Bewusstsein bei den Entscheidern. Ich glaube nicht, dass wir Strukturen ändern müssen. Wir müssen Haltung oder Neudeutsch Mindset bei Entscheidern ändern. Ich kann ein Beispiel geben. Ich komme ja aus dem Main-Kinzig-Kreis. Der Geschäftsführer unserer Kreiswerke, Oliver Habekost, hat dafür gesorgt, dass unsere Kreiswerke BSI-zertifiziert sind. Und jetzt könnte man sagen, das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass so ein kommunaler Versorger sich mal fragt, wie belastbar sind eigentlich meine Strukturen und wie sicher sind die? Das ist kritische Infrastruktur. Die Wahrheit ist, es gibt keine 10 regionalen Energieversorger, die sich BSI-zertifiziert haben lassen.
Ja,
und das
stimmt.
Ist das Problem.
Das stimmt, Marcel, du wolltest was sagen, bevor ich jetzt hier gleich nochmal auf Peter reagiere.
Gut. Nee, ich wollte auch auf ihn reagieren, müssen wir gucken, ja, wie wir das machen. Also mach du auch erst, wie du willst. Ich hatte zu der.
Ja, ich will eigentlich nur ergänzen. Das ist ein super Beispiel, Peter, dafür, dass es funktioniert. Das hat aber natürlich mit Social Media Warfare an der Stelle relativ wenig zu tun. Mit Cyber Warfare ja. Aber ich, mal aus der Perspektive des ehemaligen Lehrers, der weiß, wie beispielsweise in den Lehrerzimmern dieser Republik gedacht wird und was vermittelt wird, teilweise. Sehe da wirklich eine große Herausforderung dabei. Diejenigen, die seit Jahrzehnten eher pazifistisch und gesellschaftlich ausgewogen versuchen, den Schülerinnen und Schülern die Weltsicht zu erklären, jetzt auf den auf den Zug zu bringen, zu sagen, so Leute, wir müssen das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen. Die Bundeswehr ist ein Teil hier, bin ich absolut dabei. Ne? Also wir haben keinen Dissens in der Sache, aber ich halte die Umsetzung für ausgesprochen schwierig, wenn ich schon höre, dass wenn Lehrerinnen und Lehrer den Auftrag haben, den Nahostkonflikt um Gaza zu erklären, sie sagen, das ist nicht meine Aufgabe, Entschuldigung. Das muss Aufgabe eines jeden Lehrers und einer jeden Lehrerin in Deutschland sein, sich da einzulesen, sich da auch, dafür sind sie, haben sie Pädagogik studiert, sich da einzulesen, sich da Informationen ranzuholen, auch mit Leitfäden durch die Landesregierungen, Kultusministerien und dann an die Kinder ranzugehen. So, das ist doch deren Front, sage ich jetzt mal, um im Bild zu bleiben.
Aber das ist doch kein Widerspruch. Und um nochmal an meinem Beispiel hängen zu bleiben, weil du sagst, das hat ja nichts mit Social Media zu tun. Naja, also, wenn ein Bürgermeister, ein Landrat erklärt, was er alles tut, damit die Menschen in seinem Landkreis in der Krise sicher sind, wenn er solche Dinge, solche Maßnahmen ergreift, dann ist es natürlich ein Beitrag zur Resilienz. Also klar, es geht natürlich um die, also umgekehrt, die Bilder, die Marcel erwähnt hat, die ukrainische Soldaten mit einer GoPro an der Front produzieren, die können sie ja nur produzieren, weil sie kämpfen. Und Social Media lebt natürlich neben den ganzen Fake-Geschichten auf der guten Seite davon, dass es genug gute Geschichten gibt, die man erzählen kann. Das würde ich auch immer sagen, war meine Erfahrung als Staatssekretär. Ich habe ja eigentlich immer nur die Folie gegeben für das, was ich in der Truppe erlebt habe. Wir haben so viele tolle Männer und Frauen in der Bundeswehr. Und ich habe eigentlich immer nur als Staatssekretär deren Geschichte genommen und die weitergegeben und dadurch vergrößert. Und das war das, was vielen so gut gefallen hat, wo sie gesagt haben, danke, dass der uns mal sichtbar macht und zeigt, was wir jeden Tag leisten. Also ich glaube, bei unserer Seite geht es gar nicht darum, Geschichten zu erfinden, sondern nur die starken Narrative, die wir haben, sichtbar werden zu lassen. Wir sind die Guten.
Hm. Ja. Ich habe da, Peter, weil du es gerade erwähnt hattest, nochmal zu deinem Kommentar von davor noch einen kurzen Gedanken gehabt, und zwar zu dieser Frage, wie bekommt man es eigentlich hin, dass gesamtgesellschaftlich, auch gesamtstaatlich das Bewusstsein gestärkt wird und man dort mehr in eine Richtung geht. Und ich meine, wir sitzen jetzt hier im Sicherheitsrat, dem informellen Sicherheitsrat, sage ich mal. Mein Gedanke war sofort nationaler Sicherheitsrat. Ja, denn ich war neulich an der BAKS, an der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, zu einer Debatte geladen um den Nationalen Sicherheitsrat. Und dann wurde so die Frage gestellt, ja, wer sollte es in ein solches offizielles Gremium eigentlich alles schaffen? Und dann wurde da immer noch mal drauf gestapelt. Und irgendwann, als ich da so gedacht, okay, da sitzen 20, 30, 40 Personen am Ende drin, habe ich immer gesagt, pass auf, stopp, das ist ja wirklich, wirklich Quatsch. Wir brauchen jetzt nicht noch ein Gremium, wo sich Leute tot diskutieren, sondern wir müssen es eng, straff, und auf praktische Ergebnisse orientiert müssen wir es ausrichten. Und bei der Frage, was denn inhaltlich da drin sein soll, habe ich gesagt, im Grunde muss es konkret um Sicherheitsfragen gehen. Und habe dann eben gesagt, den Punkt Informationssicherheit, Informationskriegführung, den darf man an der Stelle nicht ausblenden. Das ist Teil der Kriegführung. Wenn wir in die Ukraine schauen, wenn wir nach Gaza schauen, es sind nicht nur die Steel Wars, die da laufen, also die, ich sag mal, der Abnutzungskrieg alter Zeiten, Panzer gegen, ne, oder asymmetrisch, also Soldaten gegen irgendetwas, sondern wir sind im Informationskrieg, wir sind mittendrin. Und es gibt eine Randstudie hier aus dem Pentagon, die sagt, die zukünftigen Kriege werden die entscheiden, die bessere Narrative haben. Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ja. Aber es gehört heutzutage dazu, weil du gesellschaftlichen Rückhalt brauchst für deine Kriege, für deine Sicherheitsausgaben, ja, für deine Hochrüstung. Das erleben wir auch in Deutschland in der Debatte, um Wehrpflicht zum Beispiel. Man braucht gesellschaftlichen Rückhalt und den gewinnt man mit Narrativen. Und der Gegner weiß, dass man diesen Rückhalt braucht und er greift genau diesen Rückhalt an. Und das tut er in Europa, das tut er auf NATO-Ebene und das tut er auch innerhalb Deutschlands. Und wir sehen es an den Debatten, die wirklich ideologisch aufgeladen, verhärtet aufeinander smashen. Und man ist ja kaum noch in der Lage, das ist dein Beispiel von vorhin mit diesen Hauptgefreiten oder mit diesen Mannschaftssoldaten, Timon, gar nicht mehr in der Lage, von außen hereinzukommen und mal rational, sachlich Argumente auszutauschen. Und das wird gern gesehen auf der anderen Seite.
Da würde ich ja als Historiker sagen, das ist in der Tat gar nicht so neu. Richtig. Seit der Französischen Revolution gewinnt derjenige den Krieg, der das eigene Volk hinter sich weiß und versammelt. Napoleon hat es zunächst geschafft und dann haben es die Preußen in den Freiheitskriegen erfolgreich gemacht.
Jetzt würde ich kurz, kann ich kurz
jetzt
rein?
Jetzt ist nur die spannende Frage. Ich will das selber relativieren, weil ich glaube, dass das Schlachtfeld heute ein anderes ist. Und jetzt sind wir bei dem entscheidenden Punkt. Sind wir bereit, uns auf dieses Schlachtfeld zu begeben oder überlassen wir es eben dem Feind? Um es jetzt sehr hart auszudrücken.
Genau.
Bis jetzt sind wir da nicht. Wir nehmen diesen Kampf gar nicht an.
Auf diesem Schlachtfeld tummeln sich, und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied, alle möglichen Leute inzwischen. Da können Menschen sein, die riesige Reichweiten haben, die dort Narrative setzen können, die dort Trends auslösen können, die dort Agenda-Setting machen können, die vielleicht, die überhaupt keine journalistische Ausbildung haben, die nicht regierungstreu in Anführungsstrichen kommunizieren, die irgendwas dahin erzählen.
Einzelpersonen, genau.
Einzelpersonen, die es schaffen, eine Followerschaft, eine Gefolgschaft aufzubauen und riesige Menschenbereiche zu beeinflussen. Und jetzt kommt eben in der KI-Revolution noch die Frage, wer ist das überhaupt? Wer ist denn da unterwegs? Sind das überhaupt reale Menschen? Ja, man kann ja Videos heutzutage schon kaum noch von, also Fake-Videos und reale Videos voneinander unterscheiden. Und jetzt sind da Akteure in diesem Feld unterwegs, Bots, Multi-Accounts, Trolle und vielleicht jetzt demnächst KI-Influencer oder einfach automatisiert generierte Multiplikatoren, diese Themen in einer Geschwindigkeit durchs Netz treiben und die Gedankenwelt unserer Bevölkerung beeinflussen, die einem Angst und Bange werden lassen. Und da muss man sich drauf einstellen, da muss man drauf reagieren. Ja, und das ist eben doch so ein bisschen historisch dann auch der Unterschied. Jeder, egal in welcher Ecke er sitzt, kann mit seinem Smartphone in diese Welt einsteigen und wenn er sich clever anstellt, riesige gesellschaftliche Bereiche mit seiner Botschaft erreichen.
Aber dann ist das Ergebnis unserer heutigen Sitzung für mich glasklar. Wir müssen diese Auseinandersetzung annehmen. Wir müssen dafür die notwendigen Ressourcen und das notwendige Bewusstsein entwickeln, ausgehend von den Streitkräften selbst, aber auch als Gesellschaft, als Politik, als Wirtschaft, wenn wir gegen diese Form von Kriegsführung, gegen unsere Art zu leben, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, gegen ein demokratisches und freies Deutschland, wenn wir bestehen wollen. Dazu gibt es keine Alternative und es beginnt damit, dass wir deutlich machen, was auf unserer eigenen Fahne steht sozusagen. Ein eigenes starkes Narrativ haben, hinter dem sich Menschen versammeln können, für das es sich lohnt zu kämpfen.
So ist es. Kann ich auch nur zustimmen, keine Ergänzung.
In diesem Sinne, das ist eine hervorragende Zusammenfassung, Herr Dr. Tauber, der Quintessenz der heutigen
Sitzung. Vielen Dank, Herr Radicke. Sie haben aber auch ganz wunderbar diese Sitzung wieder geleitet, wenn ich das sagen darf.
Lieber Marcel, vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank für dieses spannende Thema, dass wir das miteinander diskutiert haben. Es wird uns weiter begleiten. Es wird im Grunde eine zusätzliche Dimension der Kriegsführung und der Informationskriegsführung sein. Und ist es auch schon. Vielen Dank für die Debatte. Peter, hast du noch eine Rückfrage?
Nein, ich kann sagen, dass Marcel, das war wie immer eine Freude, mit dir zu diskutieren und sehr erhellend. Und ich bin mir sicher, dass wir dich bald wieder im Sicherheitsrat hören und sehen werden.
War mir eine Freude, hat Spaß gemacht. Hoffen wir mal, dass wir viele Menschen da draußen erreichen. Und wir sehen uns dann ja, wenn nicht im Sicherheitsrat, spätestens bei Social Media.
In diesem Sinne, die Sitzung ist geschlossen. Vielen Dank.